Vielen Dank, Frau Fellner. Herzlichen Dank, Herr Lackner. Meine Damen, meine Herren, wenn über das Spannungsverhältnis von Ehe im christlichen und im zivilen Verständnis die Rede ist, dann meine ich, dass wir an ein Wort des Gelehrten Gustav Radbruch anknüpfen sollten. Der Gelehrte war im beginnenden 20. Jahrhundert einer der führenden Rechtsphilosophen und der hat in seiner Antrittsvorlesung einen Vortrag gehalten über das Bild des Menschen im Recht. Und er äußerte, keine Frage ist so bedeutsam für eine Rechtskultur wie das Bild vom Menschen, was sie sich macht. Nimmt man diesen Ansatz, wird man schon jetzt, wenn man einen Blick in das Gesetz tut, verblüfft feststellen, es gibt inzwischen, und darüber wäre viel zu reden, nicht mehr den Citoyen, also den Bürger. Es gibt auch nicht mehr, Gott sei Dank, den Bourgeois als Inbegriff des Bürgers. Es gibt den Konsumateur, den Verbraucher. Wir haben also damit im Kontext des Verbrauchers auf der einen Seite und des Unternehmers auf der anderen Seite uns der Frage zu widmen, was ich hier nicht tun will, sondern nur das mal als Hintergrundfolie Ihnen darstelle, dass die Rechtsordnung diese Begriffe als die tragenden Begriffe zur Umschreibung der handelnden Personen sieht. Und naturgemäß ist der Markt, das ist unschwer zu erkennen, derjenige, der den Impuls gibt, um diese Begriffe überhaupt ins Bild zu setzen. Das hängt natürlich mit der europäischen Verfassung zusammen, mit den Grundfreiheiten, die wirtschaftliche Freiheiten sind, die jetzt im Lissabon-Vertrag allerdings durch die Grundrechte ergänzt worden sind. Aber immerhin ist dies festzuhalten und auf dieser Ebene wird man eine Standortbestimmung des Bildes der Ehe durchaus mal versuchen können und versuchen müssen. Und damit ist der erste Punkt gesetzt. Im ersten Schritt möchte ich mich der Zivilehe widmen und in einem zweiten dann den Fragen, die auch im Thema angesprochen sind, im christlichen Bild. Klar ist, und Frau Fellner, das haben Sie auch angesprochen, die Verfassung sagt, der Schutz von Ehe und Familie. Nur, wir müssen uns, und ich bitte inständig darum, wir müssen anerkennen, ob man das will oder nicht, dass die Verfassung keine statische Rechtsfigur darstellt. Sie ist in einem hohen Maße dynamisch. Sie muss die Reflexe aufnehmen, die die Gesellschaft bietet. Sie muss die Herausforderungen deswegen auch annehmen, weil die Frage der Gerechtigkeit gestellt wird und sie kann nicht mit den Mitteln von vorgestern in gleicher Weise immer entschieden werden. Diesmal vorausgesetzt ist natürlich klar, dass auch der Begriff der Ehe in nicht statischer Weise mehr verstanden wird und auch nicht verstanden werden kann. Man kann natürlich sagen, ich werde darauf zurückkommen, dass man das christliche Bild will. Aber das ist eine andere Frage. Das ist aber eine Frage, die die Gesellschaft betrifft, aber nicht die Interpretation, die durch das Gericht vorgenommen wird. Das mag man alles bedauern, man wird feststellen müssen, dass auch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts sich naturgemäß diesem Wandel verschrieben hat. Und dieser Wandel hat natürlich auch überbordend eine weitere Perspektive. Man muss anerkennen, dass der Gesetzgeber in der modernen Zeit immer weniger in der Lage ist, überhaupt vorausschauend Rechtsnormen zu schaffen. Die Gesellschaft ist viel zu komplex. Die globalisierte Wirtschaft fordert ihren Tribut. Und demzufolge, was der Gesetzgeber nur noch mehr und mehr machen kann, er kann Versuche einer gewissen Ordnung in gewissen Fällen noch eine Perspektive haben. In der Regel aber ist seine Arbeit Remedur, also Wiederherstellung von Ungleichgewichtslagen oder Wiederherstellung von Ungerechtigkeiten, die sich einfach ergeben haben. Und wenn man jetzt das Verfassungsgericht sieht, wird man auch anerkennen müssen, dass es Richterrecht ist in hohem Maße. Also die Richter schaffen dann nach ihrer Vorstellung dieses Recht. Sie legitimieren es durch ihren Spruch. Das hat natürlich weitreichende Konsequenzen und man wird anerkennen können, dass das für die Würde des Menschen, für die Freiheit, für die Gleichheit in gleicher Weise zutrifft. Aber man wird auch anerkennen müssen, dass dies Phänomen, dass das Allgemeine nicht mehr in den Vordergrund tritt, sondern dass das Spezielle, die einzelne Frage, den Mittelpunkt ausmacht, mehr und mehr das Zeichen später Kulturen ist. In der Komplexität, die ich schon andeutete, lässt sich eine Rechtsregel nicht mehr vorausschauend schaffen. Und wir müssen hinzunehmen, dass der nationale Gesetzgeber, was ein weites Feld ist, aber eine meiner Spezialitäten, mehr und mehr Abschied nimmt. Das ist der europäische Gesetzgeber, der in sein Recht getreten ist. Und zwar in einem Maße, was dem Bürger nicht bekannt ist, und soweit es ihm bekannt ist, erweckt es Unbehagen. Unbehagen, dass etwas ganz Neues kommt, ganz Fremdes eigentlich, und dass das mit dem Heimatgefühl, was das Recht vermittelt, nur noch wenig zu tun hat. Hinzu kommt eine Spezialisierung der Rechtsordnung. Nur noch weniges ist dem Allgemeinen erkennbar, dem Allgemeinanwalt oder dem Richter, der für alles zuständig ist, der Dorfrichter. Das gibt es nicht mehr. Es gibt Spezialisierungen mehr und mehr. Und wie alle Spezialisierungen sind die verknüpft mit einem Trend zur Bürokratisierung. Das ist unabwehrbar. Gut, man wird also sehen müssen, wie denn das Bild der Ehe sich entwickelt hat. Und da ist die Ehe im Sinn des Verfassungsrechts in der praktischen Alltagswirklichkeit auch zu begreifen. Es ist, so sagt es das Verfassungsgericht, die Ehe und darüber wird zu handeln sein und darüber wird zu sprechen sein. Wir haben Ehe nicht mehr als ein Institut zu verstehen. Ehe ist ein auf Freiwilligkeit beruhender Vertrag. Und wie jeder freiwillige Vertrag ist damit auch die Kündbarkeit zwangsläufig vorgegeben. Das mag man, und da komme ich noch drauf, bedauern. Man wird es zunächst einmal als Datum zur Kenntnis nehmen müssen, dass der demokratische Staat in einer pluralistischen Ordnung so strukturiert ist, dass er eben sagt, der Entschluss zur Ehe beruht auf der Freiheit der Entscheidung. Und das deckt sich sicherlich mit der katholischen Vorstellung. Aber es ist eben ein von der Freiheit beeinflusster Prozess. Es ist kein endgültiger Vertrag mehr. Nahezu alle Fragen, die im Wirtschaftsrecht bei Unternehmen, die Unternehmern, die eine Ehe abschließen, die Söhne oder die Töchter, die Geld haben, es ist die zwingende Konsequenz, einen Ehevertrag zu schließen. Und der Ehevertrag heißt nichts anderes, als Vorsorge für die Katastrophe zu treffen. Vorsorge nämlich dafür, dass, wenn es scheitert, dass man dann Auffangregelungen hat, die in der Lage sind, das Schlimmste an Unrecht abzuwenden. Nun, vor der Reform, 1976 schreiben wir das, in Deutschland hatten wir die Ehe als Institut. Wir haben die Ehe als praktisch über dem Willen der Parteien stehend geortet. Und dann kam natürlich in der Debatte, und ich erinnere mich noch genau daran, der Artikel von Manfred Wolf, der sagte, der Zwang zur Ehe, in der Juristenzeitung erschienen. Der Zwang zur Ehe, der im Grunde genommen dadurch manifestiert war, dass das Widerspruchsrecht bestand. Also gegen den Widerspruch des einen Partners konnte auf Sicht die Ehe praktisch nicht geschieden werden. Nun, das Verfassungsgericht hat dann in Folge, nachdem die Ehe nicht mehr zum Institut erklärt wird, sondern zu einem Vertrag und nachdem das Schuldprinzip, alles das wissen Sie, nicht mehr als Maßstab der Scheidung herangezogen wird, sondern das Scheitern der Ehe als solches. Also, dass die Ehe, die als Prozess nur noch gedacht wird, als Prozess, der scheitern kann, der vielleicht gelingen kann, aber der nicht mehr den Willen des Unbedingten verkörpert. Sodass sich auch natürlich unter dieser Perspektive die Wertentscheidung für Ehe und Familie verschoben hat. Nun, wir werden sehen müssen, dass wir das, was Ehe darstellt und was Freiheit reflektiert und was die Freiheit des Einzelnen ausmacht, in irgendeine praktische Konkordanz bringen. Das heißt also, dass wir es irgendwo harmonisieren. Wie dies geschieht, im nächsten Schritt. Nun, Ehe wird jetzt begriffen als Lebensgemeinschaft von Erwachsenen mit Kindern, also als ein sozialer Ort, an dem Kinder wachsen und reifen können. Das ist unter der Perspektive natürlich nicht mehr sehr viel, wenn man auch die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft hinzunimmt, die Gesetzesrang erreicht hat und die die Ehe natürlich nahezu erreicht und praktisch gefährdet in ihrem Bestand. Nun wird man allerdings sehen müssen, dass die Frage, warum das sich so herausgestellt hat, zumindest in der politischen Debatte durch den Angriff des Gleichheitssatzes vollzogen wird. Also warum soll, und die Debatte kennen Sie alle, die Lebensgemeinschaft der Homosexuellen nicht gleichgestellt? Und die politische Frage ist, warum soll sie diskriminiert werden? Warum darf sie diskriminiert werden? Es ist meine Entscheidung, mit der du, das ist dann der Ausweis des Individualismus, nichts zu tun hast. Das ist meine Entscheidung. Das ist mein Recht, es so zu leben. Und die Gesellschaft ist ja mehr und mehr in der Perspektive groß geworden und hat sich entwickelt, dass sie die Freiheit des jeweiligen Individuums akzeptiert und die Grenzen nur noch in der Toleranz sieht. Und die Toleranz ist gelten lassen von allen und fast jedem. Nun, 200.000 Scheidungen im Jahr. Die durchschnittliche Ehedauer, das muss man mal sagen, in Deutschland beträgt im Jahr 2008 14,1% und in Österreich 10,1%. Die Ehescheidungsrate in Österreich ist fast 50%. Da seid ihr uns richtig voraus. Bei uns sind es ungefähr 200.000, das heißt, also wir gehen ungefähr einem Drittel aus. Nun, diese Fragmentierung hat natürlich auch weitere Konsequenzen. Die Ehe und die Familie erweitert, Familie erweitert sich. Neben dem Dreieck Eltern-Kind tritt mehr und mehr Pflegeeltern, Stiefeltern und es gibt die Patchwork-Familie. Das ist ein Befund, den man, so das Verfassungsrecht, als sozial-familiäre Beziehung, Zitat, bezeichnet. Ein wichtiger Schritt ist dann aber getan worden, indem die Lebenspartnerschaften mit ihren Rechten und Pflichten anerkannt worden sind. Und man bezeichnet das durchaus als Dammbruch. Und das ist auch mein Standpunkt, während die Mehrheit der Verfassungsrichter gesagt hat, das sei keine Einbuße am Institut der Ehe, an dem Bild der Ehe. Auf der anderen Seite wird man sehen müssen, dass auch hier gleiche Risikolagen bestehen. Und diese Risikolagen haben uns ja immer befasst und beschäftigt. In dem Augenblick, wo nicht eheliche Partnerschaften sich gebildet hatten, vor langen Jahren, wo das akzeptiert wurde, hat die Rechtsprechung zunächst in Deutschland versucht, wie kriege ich jetzt das Scheitern geregelt? Wenn Vermögensmassen von links nach rechts transferiert worden sind, wenn sie gemeinsam in ein Haus investiert haben, wie kriege ich das geschaffen? Und es war natürlich völlig unbefriedigend, darauf die Regeln der BGB-Gesellschaft, einer Innengesellschaft anzuwenden, um das auseinanderzuschlagen, weil es ja auseinandergeschlagen werden musste. Wie? Nach welchen Regeln? Und insofern bitte ich um Verständnis dafür, dass die Rechtsordnung sich natürlich der Gerechtigkeit wegen diesen Katastrophen auch zuwenden muss. Sie kann sie nicht für sich alleine laufen lassen. Sie kann es schlecht akzeptieren, dass man sagt, es ist dein Risiko, wenn du so etwas machst, es ist keine Norm des Staates vorhanden, also ist das, was du tust, dein eigenes Risiko des Scheiterns. Ist es nicht gerechter, dann die Frage zu stellen, wie kann der Staat dann im Rahmen der Gerechtigkeit noch das Schlimmere und Unrecht verhindern, wobei, Herr Lackner, Sie völlig recht haben, das ist natürlich nicht eine Sache, die von heute auf morgen auseinanderdividiert wird. Weder die normale Partnerschaft, die nicht eheliche, also die Partnerschaft, wenn zwei zusammenleben, Mann und Frau, sondern auseinandergehen. Und die Mehrzahl der jetzt heiraten haben ja ein oder zwei oder drei Beziehungen schon in dieser Weise hinter sich und das Scheitern auch mit verbunden. Nun, wie immer man die Dinge werten kann, ich werbe dafür, dass der demokratische Staat und der Rechtsstaat Verpflichtungen auch da hat und möglicherweise, das ist dann gleich zu behandeln, die Frage in einem gewissen Gleichgewichtsverhältnis zu der Frage des Schutzes der Ehe zu stellen ist, wie wir sie verstehen. Nun, wir haben alle das schon oft gesehen und gehört, und ich will es nur ganz kurz fassen, die Erwerbstätigkeit der Frau versus Hausfrauenehe. Das ist ein weites Feld. Nun frage ich nur mal, ist in der Tat nicht hier etwas in der Gesellschaft unabhängig vom Christlichen ganz anders geworden? Nämlich schlicht das Heiratsalter. Inzwischen heiraten die jüngeren Leute, wenn sie denn heiraten, im Alter zwischen 35 bis 40. Mit der Konsequenz, dass sie alle eine Berufsausbildung haben. Und die entscheidende Frage ist dann, ist es nicht wichtig, dass der Staat sicherstellt, dass diese Ressourcen, die er mitfinanziert hat, der Gesellschaft erhalten bleiben, Klammer auf, wenn die betreffende Frau oder der Mann das so wollen. Und ich glaube auch, dass viele Eltern, die die Kinder in diesem Alter haben, sehr wohl gut daran getan haben, dafür Sorge zu tragen, dass eine gute Berufsausbildung wirklich erreicht wurde für ihre Kinder, insbesondere für die Töchter. Denn vor dem Scheitern der Ehe ist kaum einer wirklich mit Sicherheit gefeit. Und dann ist eben die Kaskade, die eintritt, die Erwerbspflicht, und ich will das kurz machen, wir haben eine klare gesetzliche Regelung, das Betreuungsgeld, so nennt man das, wenn die Ehe geschieden ist, ist nur noch für 3 Jahre zu haben, also 3 Jahre für das, bis das Kind 3 Jahre ist, schärfer formuliert, und der Bundesgerichtshof hat knallhart gesagt, er fordert es dann ein. Und nur in Ausnahmefällen gestattet er, dass weiterhin die Subventionierung oder wenn man will, die Alimentierung stattfindet. Das kann man beklagen. Man muss aber auf der anderen Seite, glaube ich, sehr deutlich sehen, ist es nicht doch eine Frage der Gerechtigkeit, wenn im Grunde genommen der Ehemann, der jetzt mal nicht katholisch geheiratet hat, der auch nicht lutherischen Glaubens ist, sondern der schlicht nichts glaubt, der lässt sich scheiden und wird daraufhin gezwungen, für einen Zeitraum, den er kaum überschauen kann, für seine Ehefrau zu sorgen. Man kann das so organisieren. Die Frage, die wir uns nur stellen müssen und auch immer stellen, ist, wir gehen von einem Bruttogehalt in Deutschland aus von 3.500 Euro. Das sind 2.700 netto. Dann schlagen Sie mal eine Familie auseinander, die 2 Kinder hat. Das landet zwangsläufig in einer finanziellen Notlage. So, und dann stellt sich die Frage, wie soll der Staat diese finanzielle Notlage des Durchschnittsbürgers und des Durchschnittseinkommens organisieren? Soll er es organisieren, indem er im Grunde genommen für die Dauer von 5 oder 10 Jahren sagt, du musst weiterhin deine Frau alimentieren? Oder kann dann nicht der Staat auch sagen und gestatten, dass der Ehemann nach der Scheidung sagt, liebe Frau, du hast studiert, du hast einen Beruf und du kannst diesen Beruf auch ausüben. Und jetzt kommt dafür der springende Punkt. Und das Kind in die öffentlichen Kitas zur Betreuung zu geben. Da glaube ich, dass wir sehr viel uns beschäftigen werden müssen mit den sozialen Notlagen und mit der Frage, dass es nicht nur schlechter Wille des Gesetzgebers ist, sondern ich habe Ihnen, Herr Lackner, auch schon gesagt von einem Gespräch mit den Justizministern, die gesagt haben, Bei der Lage, bei der Sachlage von 3.500 im Schnitt ist der Staat inzwischen gezwungen, im Rahmen der Prozesskostenhilfe die überwältigende Mehrzahl der Ehescheidungen selbst zu finanzieren. Das heißt, was hier passiert ist, dass die Scheidungen nicht mehr von den Parteien wegen des zu geringen Einkommens finanziert werden kann, sondern dass der Staat eingreifen muss, also der Steuerzahler. Man muss darüber nachdenken. Und der Justizminister, der mir das gesagt hat, hat gesagt, wir denken in folgende Richtung. Wir sagen möglicherweise, weil die Kassen leer sind, wir gestatten nicht mehr die Scheidung. Wer sich scheiden lassen will, das ist Privatvergnügen. Wir finanzieren dann in Zukunft nur noch die Sorgerechtsentscheidung, also wer soll das Sorgerecht für das Kind haben oder die Kinder. Wir finanzieren den Unterhalt, soweit er erforderlich ist, mit der klaren Priorisierung an die Kinder, die sind vorrangig, und dann an die Erwerbspflicht der Frau. Und wir finanzieren möglicherweise die Haushaltsteilung. Aber alles andere, wenn er sich neu scheiden lassen will, neu verheiraten will, dann soll er es bitte von seinem eigenen Konto tun. Das mag man so konstruieren. Aber ich will sagen, das ist ein sehr komplexer Vorgang, den wir hier im Rahmen der Gesamtheit sehen müssen. Und wir haben dann, wenn man Kinderbetreuungsplätze ansieht, natürlich den wirklich berechtigten Einwand, den muss man ganz deutlich unterstreichen. Es ist sicherlich hilfreich, die Debatte zu führen, dass man die Kinderbetreuung nicht nur dem Staat obliegt, der ohnehin nur ein Drittel davon haben will, also ein Drittel der Kinder, 35% ist die Zielmarke, weil es im Grunde genommen für die Ehe und für die gescheiterte Ehe auch günstiger ist, dass es selbst finanziert wird, dass die Hausfrau es tun darf und mit dem Geld des Staates finanziert dann diese Leistungen erbringen kann. Das wird man sehen müssen, wie weit dieses Konzept auch angenommen wird, wie weit dann in der Tat der Verzicht auf die eigene Berufstätigkeit der Ehefrau wirklich angenommen wird und die Hausfrau und Mutter wieder Priorität bekommt. Man kann das, und das ist ein ganz wichtiger Einwand, alles inzwischen nur vom Staat her höchst eingeschränkt noch selbst beeinflussen. Wenn der Ansatz richtig ist, dass die Freiheit der Entscheidung in die Ehe hinein interpretiert wird und auch so gelebt wird, und wenn die jungen Leute immer sagen, die Ehe ist für uns ein Projekt, weil sie ja vieles als Projekt nur noch sehen und nicht mehr als auf Lebenszeit angelegt. So ein Projekt, was scheitern kann oder nicht scheitern kann, was aber jedenfalls unter der Perspektive des Scheiterns als Möglichkeit konzipiert wird. Dann wird man auch beachten müssen, ob unter dieser Voraussetzung dann in der Tat die Ehefrau lieber Mutter ist oder sagt, ich mache es lieber mit einer Kita und mache meine beruflichen Entwicklungschancen. Klammer auf, weil der Ehemann mir ohnehin nicht genug Geld geben kann. Das sind alles Fragen, bei denen man, glaube ich, ein weiteres im Auge behalten muss. Wir leben inzwischen mit einer klaren Erkenntnis der hohen Zahl an Kinderverwahrlosungen. Diese Kinderverwahrlosungen sind in Deutschland inzwischen im vergangenen Jahr auf knapp 34.000 hinaufgeschnellt. Das ist eine Steigerung seit 2004 um 30%. Betroffen sind keineswegs nur die Armen, obwohl diese Gruppe am gefährdetsten ist und vor allen Dingen die Gruppe der Alleinerziehenden. In Deutschland beklagen immerhin 13% der 8- bis 11-Jährigen, und darüber wird auch zu reden sein, dass ihre Eltern nicht genügend Zeit für sie haben. Bei den Alleinerziehenden sind dies sogar wegen der Erwerbstätigkeit der Mutter 35%. Zuwendung und Liebe scheinen rare und schwer ersetzbare, aber unverzichtbare Ressourcen. Nur wie der Staat kann da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel organisieren. Man müsste sich einfach in klar darüber sein, der Fernsehapparat läuft, der Alkohol steht zur Verfügung. Also, die Freiheit ist wunderschön oder nicht schön. Aber jedenfalls kann der Staat da eingreifen. Auch diese Frage wird man erläutern müssen. Nun, die Summe zu ziehen ist, dass die Ehe fragmentiert ist. Die Scheidungszahlen sind hoch. Dass die Individualisierung der Lebensentwürfe mehr und mehr im Vordergrund steht und Ehe nur noch buchstabiert wird als, ich sage es nochmal, als Prozess, als mehr oder weniger kurzfristig angelegter Prozess, der in der Patchwork-Familie dann seinen Niederschlag findet. Scheidungskinder, und das ist in die Bilanz zu stellen, sind traumatisierte Kinder. Wir werden also überlegen müssen, ob nicht der Ansatz meines Freundes Meinhard Miegel in seinem Buch Exit, wie der Wohlstand nicht mehr wachsen soll, und warum der Wohlstand nicht mehr wachsen darf, dass wir überlegen müssen, nicht mehr nur zu sagen, wir fordern dies, dass die Ehescheidung erschwert wird, sondern einfach deutlich machen, wie denn die gesellschaftliche Bilanz aussieht. Und diese Bilanz ist eben von den Kosten des Verfahrens, davon hatte ich geredet, die anderen Kosten sind die der Depression, die des Burnouts, weil man für zwei Familien zu sorgen hat, die der völligen Frustration, die in hohem Maße Hass und Missgunst erzeugt und auf die Kinder durchschlägt, die als Geiseln für die verschiedenen Bedürfnisse der einzelnen Ehegatten gewählt werden. Das sind gesellschaftliche Folgekosten. Und da wird man auch mal drüber reden müssen und die in den Vordergrund stellen müssen, genauso bei der Abtreibung die Folgekosten, und zwar die Folgekosten im Gesundheitswesen, ganz wesentliche Frage sind. So dass man hier, wie ich glaube, gut dran tut, eine gesamthafte Perspektive anzuwenden. Und das führt mich zur zweiten Perspektive, dem katholischen. Es ist also deutlich geworden, auch in der Vorrede schon betont worden, dass das Eheverständnis, insbesondere das katholische Eheverständnis, natürlich im Unterschied zum lutherischen, von der Unbedingtheit und von dem Unauflöslichkeitsgrundsatz ausgeht. Nun, Sie haben gesagt, mit Recht, Herr Dr. Lackner, es ist ein sakramentaler Befund. Und Sie haben mit Recht hinzugefügt, nur aus dem Glauben kann man eine solche Ehe leben. Aber die Frage ist dann die, wie kriegen wir, und das ist die Frage, die uns jetzt im zweiten Schritt beschäftigen wird, wie kriegen wir dieses Verständnis von Ehe als dem Wert der Ehe in die Gesellschaft hinein transportiert? Können wir in der Tat einfach sagen, wir bitten den Staat oder fordern das vom Staat? Und da bin ich der Auffassung, das geht nicht. Ich bin der Auffassung, dass ein Grundsatz ganz entscheidende Bedeutung hat. Und der heißt, das Theorem von Herrn Böckenförde, der freiheitliche Rechtsstaat lebt von Werten und Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann, sondern die in der Gesellschaft wachsen und entstehen müssen. Also meine klare Aussage und meine Bitte auch darüber nachzudenken, dass diese Forderungen an eine Verbesserung, ob das jetzt der Lebensschutz ist, PID, Sterbehilfe oder auch nur Eheschadung, nicht ohne Bedacht, dass dieser Grundsatz, den ich gerade formuliert habe, sehr wichtig ist, nur an den Staat appelliert werden darf. Ich meine also, der Staat kann erst dann, und das ist meine Grundthese, meine ganz entscheidende Grundthese, kann erst dann reflektiert Werte aus der Gesellschaft übernehmen, wenn sie dort gelebt werden. Und ich füge ein weiteres hinzu. Er kann sie dann erst übernehmen und er wird sie dann übernehmen, wenn die Gesellschaft dies auch mehrheitlich im demokratischen Prozess einfordert. Also glaube ich, dass, was wir jetzt auch am Deutschen Juristentag als wesentliches Thema in der Religionsfreiheit und mit den Muslimen hatten, der Bürger muss sich den Staat wieder zurücknehmen. Das heißt, er muss die Kompetenz an sich nehmen in der Ordnung seiner Bereiche und er muss dann auch seine Wertvorstellungen in die Gesellschaft transportieren, um von dort her dann die Gesetzgebung zu beeinflussen. Solange, meine Damen und Herren, die Kirchgängerzahl 13% sind, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland sind 13%, wird man das aus der Perspektive eines auch katholischen Politikers nicht unbedingt als Mehrheitsbeschaffer sehen. Das mag man bedauern, aber diese numerische und demokratische Grundrechenart scheint mir sehr wichtig zu sein. Ich will das dabei bewenden lassen und sagen, dass also das katholische Eheverständnis, und das ist ja der zweite Teil des Themas, in einem großen Spannungsverhältnis steht zur zivilen Ehe. Nun, ich fürchte, da geht kaum ein Weg zurück fürs Erste. In Deutschland haben sich nur 49.000 Paare katholisch trauen lassen im letzten Jahr. 1990 waren es noch 120.000. Auch das ist zu bedenken. Und man weiß ja auch, dass gerade die katholische Trauung in Weiß für viele ein Erlebnis ist, auch wenn sie die Kirche sonst nicht von innen sehen. Aber pastoral gesprochen, es ist eine unglaubliche Möglichkeit für den Priester, dort wirklich katholisches Glaubensgut, katholisches Verständnis nochmal denen nahezubringen, die sonst nicht hören. Genau das Gleiche gilt für Beerdigung, das Gleiche gilt für Taufen. Das sind die einzigen Gelegenheiten, wo noch andere, die nicht dem Glauben unmittelbar zuneigen, die Kirche von innen sehen. Darüber wird pastoral sicherlich nachzudenken sein. Andererseits, niemand zwingt die katholisch Verheirateten, den Scheidungsrichter aufzusuchen. Also die katholische Ehe, das ist der Ausweis der Freiheit, kann in unserer Gesellschaft uneingeschränkt gelebt werden. Sie kann sich entfalten. Und natürlich können ein jeder, der die katholische Ehe lebt, auch für diese Art der ehelichen Form werben. Dieser grundsätzliche Befund hat natürlich eine starke Gegenströmung. Der Zeitgeist ist nicht gerade auf der gleichen Linie. Der Zeitgeist ist individualistisch, die Gesellschaft ist pluralistisch. Es gilt das Prinzip, wie Arnold Gehlen es formuliert hat, des Geltenlassens, des geneigten Wegsehens. Alles ist gestattet. Und die Debatte, die dann zu führen ist, um die geht es. Ist ja auch schon angesprochen worden von Ihnen, Frau Fellner, die Frage des Diskurses. Ich glaube, als ersten Punkt, den ich mir da als wichtig notiert habe, scheint mir die Überfrachtung der verfassungsrechtlichen Argumentation zu bedenken. Was ich damit sagen will, hatte ich schon angedeutet, ich will es nochmal vertiefen. Man kann natürlich das christliche Verständnis, Klammer auf, ohne Rücksicht auf den Inhalt von Entscheidungen des Verfassungsgerichts, in die Begriffe Ehe und Familie interpretieren. Man kann sagen, die Genese dieser Begriffe ist christlich-judäisch geprägt und damit ist das stabil. Man kann den Staat beschimpfen und ihm sagen, das hast du jetzt vernachlässigt, das hast du sogar auf die Verlustliste gesetzt und das ist zugelassen. Gegenüber diesem Argument sind zwei Argumente immer in Stellung gebracht worden und auch in Stellung zu bringen. Das erste Argument ist eben, wenn das Verfassungsgericht es entschieden hat, kann man redlicherweise nur zur Kenntnis nehmen, dass diese Entwicklung eingetreten ist. Und natürlich gibt es unendlich viele Entwicklungen, die einem als Bürger nicht passen. Das beginnt bei der Steuerpflicht. Keiner zahlt gern Steuern, jeder vermeidet gern Steuern. Und trotzdem ist der Steuerschuld Rechnung zu tragen. Weil der Staat sie mit Recht einfordert, weil er einfach sagt, es ist demokratisch legitimiert, das zu tun. Oder die freiwilligen Soldaten, auch glaube ich, Österreich und Berufswehr, da geht das nicht ganz das Beispiel, nämlich Afghanistan. Einsatz in Afghanistan. Gut, in Deutschland versuchen wir auch nach Möglichkeit nur die Freiwilligen dahin zu kriegen. Aber so ganz wird sich das nicht vermeiden lassen, wenn die Bundeswehr jetzt reduziert wird und dann die Fragen und Herausforderungen des Terrors und der Bekämpfung immer größer werden. Man wird den politischen Diskurs führen müssen. Und wenn hier eine christliche Partei, eine Partei, die CPÖ mich gebeten hat, Stellung zu nehmen, scheint mir ein Punkt sehr wichtig zu sein. Ich verkenne nicht, dass die Frage des Lebensschutzes und die Frage von Ehe und Familie aus dem christlichen Verständnis zentrale Bedeutung hat. Ich verkenne nicht, dass hier die Weisung der Päpste und die Weisung der Kirche wirkliche Leitlinien sind. Ich verkenne aber auch nicht, dass neben diesen Notwendigkeiten, etwas für die Gesellschaft hier zu verbessern, unendlich viele Politikfelder bestehen, die wesentlich die Gestaltung der Gesellschaft beeinflussen. Beginnend von der Globalisierung der Finanzkrise, bis hin zur Arbeitsmarktpolitik, bis hin zur Wirtschaftspolitik, bis hin zur Rechtspolitik. Nehmen Sie, was Sie wollen. Was ich damit sagen will und einfordern möchte, ist, zu überlegen, ob nicht der Bogen der Aktivitäten erweitert werden könnte oder erweitert werden sollte, um politisch auch Gehör zu finden. Ich schränke sogleich ein und füge hinzu, das ist eine Frage der Zahl. Die wenigen, die da sind, die ihre Arbeit tun, die ich bewundere, haben natürlich zunächst einmal im Auge, und sie haben mit Recht im Auge, dass diese zentralen Punkte in der Politik wieder in den Diskurs hineinwachsen. Aber man soll dann auch meinen, dass es, Sie hatten die Frage der Allianzen angesprochen, der politischen Allianzen, die dann gegebenenfalls auch noch von anderer Seite mitgefördert werden können. Ich verkenne nicht, dass das in eine Debatte hineinführt, die wir unter drei Aspekten führen müssen. Wenn wir die Debatte wirklich im politischen Feld erneuern wollen, dann erfüllen wir damit den Grundauftrag des Konzils als Christen in dieser Welt. Und zwar, dass wir Christen sind als Bürger der Kirche wie als Bürger des Staates. Und dass wir in beiden Gefilden zu Hause sein müssen, weil wir in beiden Gefilden gefordert sind. Das bedeutet aber auch, dass die Internalisierung, also die Rückwendung nur auf den Glauben, zumindest, was das Konzil sagt, die individualistische Ethik repräsentiert, nicht aber die Hinwendung zur Welt. Nun weiß ich aus bitterer eigener Erfahrung, dass die Hinwendung zur Welt gerade im Diskurs und im Dialog mit der Kirche ihre eigenen Schattenseiten hat. Und zwar schlicht auch deswegen, weil die Fragestellungen in weiten Bereichen der katholischen Kirche in Deutschland so gesehen werden, dass der Dialog, den das Konzil eingefordert hat, der Dialog mit der Welt eigentlich nur Verwirrung gebracht hat. Und demzufolge reduzieren wir lieber die kleine Herde auf diejenigen, die ohnehin glauben. Und dann kommen Appelle an die Politik, dies jetzt zu ändern, was an Ungemach hereinbricht. Aber Appelle dieser Art sind ja genau wie Predigten nur an die gerichtet, die ohnehin der Kirche sitzen. Das ist im Grunde genommen der Monolog, aber nicht der Dialog. Also die Frage, mit welchen Kenntnissen, mit welchen Erkenntnissen der Sachgesetzlichkeiten, wie das Konzil es sagt, die Welt beeinflusst werden kann und die Welt beeinflusst werden soll, damit sie gerechter wird, damit Liebe mehr entsteht. Der zweite Punkt ist damit klar umschrieben. Er bezieht sich nämlich darauf, dass dieser Dialog nicht mit den Leitplanken der christlichen Hilfestellung, der christlichen Lehre wie beim Lebensschutz und bei der Familie geführt werden kann, sondern das ist weitgehend offenes Feld. Zwar hat der Papst in seiner Sozialenzyklika auch die Finanzkrise angesprochen, aber jeder Fachmann ist sich darüber im Klaren, dass das bestenfalls Leitlinien sind, die im Unendlichen sich irgendwo schneiden, aber die niemals die systemischen Fragen beantworten. Da stehen also die Christen mit ihrem Gewissen alleine. Ich meine aber, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, der sichergestellt werden sollte, dass der auch wahrgenommen wird und dass dann die Kirche auch bereit ist, diesen Dialog, das ist der dritte Punkt, zu fördern. Und damit meine ich, dass sie in den publizistischen Medien vertreten sein sollte, dass sie sicherstellen sollte, dass dieser Dialog in Sachgerechtigkeit auch geführt werden kann. Und es stellt sich natürlich die Frage, ob ein Feuilleton christlich sein kann. Klar. Man kann auch die Frage dann stellen, ist die Welt noch eine Scheibe? Entscheidend ist ja, dass es Sachgesetzlichkeiten gibt, die aber um ihre Satzgesetzlichkeiten willen aus christlicher Verantwortung beantwortet werden. Ein weiterer Punkt kommt mir hinzu, der mir wichtig ist. Keine Glorifizierung der Vergangenheit. Ich bin nicht sicher, ob die 50er, 60er Jahre, die uns zu allen als das goldene Zeitalter der Werte, der Familie und so weiter erscheinen, wirklich diesen Ruf verdient haben. Man wird zwei Dinge zumindest mal als Frage da entgegenhalten. Die erste ist, wenn das alles so toll war, dann haben die 68er mit ihrer Kritik am Verschweigen der nationalsozialistischen Vergangenheit der Vätergeneration Unrecht gehabt. Ich will das nicht weiter bewerten, sondern die Frage stellen. Und ich will auch die weitere Frage stellen, ob denn, wenn man dann 40 Jahre weiter zurückdenkt, ob denn in der Tat die Christlichkeit so großartig und glorios war, wenn wir uns den Nationalsozialismus vor Augen führen. Also meine ich, es war eine Epoche, wo das Pendel zurückgeschlagen hat in die Christlichkeit hinein. Richtig. Und wir erleben jetzt wieder, dass das Pendel auf die andere Seite zurückschlägt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, einfachhin die Gegenwart zum Nennwert zu nehmen und von dieser Gegenwart aus die Dinge zu beeinflussen. Und zwar zu beeinflussen im demokratischen Entscheidungsprozess. Ohne die politischen Parteien geht es nicht. Man kann kaum die politische Meinung wirklich beeinflussen, wenn es nicht in den politischen Parteien geschieht. Ob die Blogger in Zukunft das besser machen können, weiß ich nicht. Aber das ist sicherlich ein Thema, über das man wird nachdenken müssen. Aber das Spannungsverhältnis der treuen Christen gegenüber dem Staat ist eigentlich damit gar nicht gegeben. Denn der Staat als freier Rechtsstaat gestattet uns allen, voll uns zu entwickeln. Unsere Ideen und unsere Vorstellungen werbend in den politischen Diskurs einzustellen. Keiner hindert uns daran. Außer die eigene Trägheit. Gut, wenn man das einmal sieht und dann auch Abschied nimmt von dem pastoralen, für meine Begriffe, schwer verständlichen Akzent auf der kleinen Herde, dass es nur darauf ankommt, die kleine Herde zu bewahren und die, wenn man so will, Katakombisierung des Christentums nach vorne zu schieben und zu vertreten, glaube ich, dass der Dialog mit der Welt ganz entscheidende Bedeutung hat, weil die Rahmenbedingungen dafür noch nie besser waren. Ich komme zum Schluss und will versuchen, auch eine Grenzziehung noch mal vorzunehmen. Was ist also im Sinne des Themas gefragt der Wert der Ehe? Und was können wir Christen daran tun und dafür tun? Zunächst einmal müssen wir anerkennen, dass das, was wir als Ehe und Familie sehen, und das erleben wir ja auch in unseren eigenen Bekannten- und Verwandtenkreisen, vielleicht auch bei uns selbst, sich im ständigen Wandel befindet. Es ist keine statische Veranstaltung. Ob man die jetzt als Prozess nimmt oder nicht, ist egal. Jedenfalls wäre für meine Begriffe sehr viel für den Bestand einer christlichen Ehe und Familie gegenüber Andersdenkenden gewonnen, Wenn es gelänge, das Gefühl ständigen Glücks und ständiger täglich neu sich einstellender Erfüllung nicht mehr als Trennungsimperativ aufzufassen. Wenn es sich eines Tages nicht mehr als Glück, als Glückseligkeit im Umgang mit dem eigenen Partner erweist. Wenn der Alltag eingekehrt ist. Zweiter Punkt. Viel wäre gewonnen, wenn die Einsicht durch das Vorbild christlicher Ehen wieder wachsen würde, dass es in der Ehe auch entscheidend darauf ankommt, im Alltag einander zu ertragen. Noch mehr wäre gewonnen, wenn das Verständnis durch das Beispiel christlicher Ehen wachsen würde, dass Ehen eben auch, das ist weitgehend verdrängt gewesen, zu einem Gutteil eine auf Treue und Liebe beruhende Versorgungsgemeinschaft ist. Unglaublich viel wäre gewonnen, wenn die Einsicht durch das treue Zusammenleben und Zusammenbleiben christlicher Eheleute auch in Zeiten von Regen und Sturm wachsen würde. Dass es ein großes, nicht wieder gut zu machendes Unglück nämlich ist, und Herr Lackner, Sie haben das betont, vor allem für die Kinder, wenn denn die Scheidung eines Tages eintritt. Die seelischen Traumata hatte ich erwähnt und die Folgen für den Staat ins Auge gefasst. Dann sind Grenzziehungen deutlich zu machen, und diese Grenzziehung bedeutet, dass dann auch die Ehe als Rezept für den Ernstfall der Krise gedacht und gelebt wird. Die ist aber nicht zu kopieren. Wir können es nicht anderen aufdrängen. Wir können es nicht von anderen verlangen. Jedes Ehepaar steht im Kern dieser Fragen auf sich selbst. Freilich auf Hilfe anderer angewiesen, das sei nicht verschwiegen. Aber die Trauformel, bis der Tod euch scheidet, das sollte lebenspraktisches Wissen werden, das vermittelt wird. So wäre der Wert der Ehe auch ein hoher Stabilitätsfaktor für die Kosten des Sozialstaates, für die Entlastung der Justiz, insbesondere auch für das öffentliche Gesundheitswesen. Denn immerhin 77% der Kinder leben noch bei verheirateten Eltern. Ob das die gleichen Eltern sind des Kindes, ist in der Statistik offen, bei Verheirateten. Die Patchwork-Familie hat inzwischen Normalität und 13% der Kinder leben bei Alleinerziehenden. 10% bei Eltern, die nicht verheiratet sind. Nun, es ist privater Lebensvollzug und das ist die Grenzziehung. Und den kann ich vom Staat nur dann einfordern, ich wiederhole meine Grundthese, wenn unter Berücksichtigung des Grundtheorems von Herrn Böckenförde Werte gewachsen sind, dass diese Werte dann vom Staat respektiert werden, weil und soweit sie auch im politischen Prozess als mehrheitsfähig angesehen werden. Also sollten wir sehen, dass es an uns liegt und dass immer die Forderung, wenn es um das gemeinsame Gut des Staates geht, es dem ciceronischen Spruch auch entspricht von tua res agitur. Also davon zu handeln, dass das, was in der Gesellschaft, in dem Staat besteht und entsteht, was wächst und dann verdorrt, unsere je eigene Sache ist. Und dass es daher an Christen liegt, wenn es so ist, wie es bisher ist. Und an niemandem anderen. Das aber dann auch, und das ist das pastorale Element, was ich zum Schluss betonen möchte. Die Forderung oder die Bitte oder wenn man so will, das Anliegen sein sollte oder sein könnte, den Bürger anzusprechen und vielleicht darüber Ehe als Wert für die Gesellschaft neu zu buchstabieren, dass wir da anfangen, wo wir noch Einfluss nehmen können, nämlich in den Kindergarten. Dass man diese Frage der Betreuung, der staatlichen Betreuung, 375.000 in Deutschland, aufnimmt, nicht sagen, das ist alles furchtbar, was der Staat macht, sondern warum denn nicht, dass die Kirche da hingeht und die Katholiken und die Christen sich engagieren, um da Institutionen zu schaffen, die den Staat entlasten, aber in Eigenverantwortung dann diese Kinder erziehen, nicht nur mit vorbildlichen pädagogischen Konzepten, sondern auch aus christlichem Geist. Da könnte etwas wachsen für die Zukunft. Und das wäre auch eine pastorale Aufgabe. Und das wäre auch, glaube ich, des Nachdenkens wert. ob man nicht den Wert der Ehe, weil wir nicht in der Lage sind, die ohnehin gescheiterten Ehen vom Wert der Ehe zu überzeugen, aber zumindest in der Lage sind, da wirklich aktiv etwas zu tun, wo es darum geht, dass die Kinder im Kindergarten lernen, was Verlässlichkeit bedeutet, was Liebe bedeutet und was Zuwendung und Treue ausmacht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.